scheint Konjunktur zu haben. Auch bei uns hier, erst vor 6 Wochen ungefähr, waren hier 4 Abende von ECKV mit Professoren und Doktoren, die Offenbarung ausgelegt haben. Ich habe übrigens das erst anschließend erfahren, als es schon geplant war. Habe mir überlegt, machen wir das trotzdem, habe dann auch gemerkt, es gibt nicht zu viele Überschneidungen. Es war schon geplant, genau. Dann habe ich dieses Thema in BIC gemacht und habe relativ interessante und viele Rückmeldungen gekriegt. Ich glaube, Offenbarung hat tatsächlich Konjunktur. Auch bei mir, warum sage ich nachher noch? Warum habe ich Apokalypse drüber geschrieben? Hört sich dramatisch an. Wollt euch fangen? Nein, was ist Apokalypse? Ganz einfach, nur der griechische Name von Offenbarung. Da gehen wir noch ganz kurz drauf ein. Und Apokalypse als solche, die hat schon lang Konjunktur. Unendlich oft im Kino. Der Ruben Bühner hier, Christ, sein Bruder, hat erzählt in den Abenden, dass er forscht zu dem Thema, wo kommt Offenbarung, Apokalypse in Spielkonsole, in Computerspiele vor und wie viele Bezüge es da gibt. Der Antichrist und die Zahl 666 und die Dämonen und das Gute und Böse. Unendlich viele Parallele wird da verwendet. Übrigens habe ich hier noch einen Drücker, da wollte ich euch noch den Anfang zeigen. Sekunde, so. Upsa, schon soweit. Genau, danke. Ja, Offenbarung hat Konjunktur. Auch ganz aktuell. Hier Bilder, die sind erst ein paar Tage alt. Bei Norma kann man schusssichere Weste für 599 Euro kaufen und einen Sicherheitsraum im Keller für 17.000 Euro. Hier Schlagzeile vor 3 Tagen, Krankenhäuser für einen Kriegsfall vorbereiten. Das könnte unser letzter Sommer in Frieden sein. Das ist alles kein Witz, uns sehr nahe. Und wer glaubt, dass es die Politik heute löst? Ich nicht mehr. Wie geht es dir mit Offenbarung? Bei der eine, die sagen bloß nicht dieses Thema, bei der andere sagen endlich mal wieder dieses Thema. Löst es Angst bei dir aus? Löst es Freude bei dir aus? Vielleicht das Gefühl, ich verstehe bloß Bahnhof. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Teilen ein bisschen Licht reinkriegen, durch den Nebel, Sonne durch den Nebel. Bevor man richtig startet, wollte ich vielleicht noch sagen, die Frage ist ja angebracht, weshalb steht jetzt gerade ich hier, Markus Kugler, seit 15 Jahren eine Predigt hier vorne und spreche über die Offenbarung, was erlaube ich mir hier. Ich bin kein Bibellehrer und kein Theologe. Ich habe lediglich, das Sigi hat schon gesagt, mich jetzt 1,5 Jahre ungefähr mit der Offenbarung beschäftigt. Ziemlich intensiv, so ich sage mal 400, 500 Stunden schätze ich mal in der Summe. Habe 200, 300 Seiten aufgeschrieben, habe es nicht zählt. Wohl mehr als 10 intensive, lange Kommentare, oft auch Audio-Kommentare bearbeitet. Trotzdem bin ich kein Bibellehrer und kein Theologe. Ich sehe mich eher in der Rolle von einem Journalist. Ich bin quasi mit dem Mikrofon rumgegangen und habe die Leute, die was verstehen, gefragt, was sagst du zur Offenbarung, und habe dann kräftig aufgeschrieben. So in diesem Sinn möchte ich das verstanden wissen, was ich hier sage. Genau. Und habe dann vor allem aufgeschrieben, was übereinstimmt, wo ich Parallele gefunden habe, wo meine Quelle quasi das Gleiche gesagt haben. Meine Quelle waren viele, viele, zum Beispiel der Hans-Peter Reuer, kennt ihr alle, hat so eine 18-teilige Serie über Offenbarung, die man sich anhören kann, die ich mir angehört habe. Der Roger Libby kennt viele, so das wandelnde Lexikon, der Bayless Conley. Bibelpanorama, uraltes Buch, 30 Jahre alt, so Faltblätter, habe ich wiederentdeckt und gemerkt, wie viel da übereinstimmt mit dem, was ich jetzt so sonst wo erfahren habe. Die Heilsgeschichte in Bildern und so weiter. Ich habe tatsächlich nur Theologe befragt, die die Bibel ernst nehmen. Mit einer kleinen Ausnahme zu Worthaus. Mir ist die Lebenszeit zu schade, dass ich mich mit bibelkritischen Theologen auseinandersetze. Ich habe nur Leute befragt, wo ich weiß, dass die auch das glauben, was in der Bibel steht. Und ich bin begeistert, ich kann es euch einfach nur sagen. Das ist der Grund, warum ich eigentlich auch hier stehe. Irgendwann letztes Jahr ist so der Gedanke mir aufgreift und gesagt, das, was es mit dir macht, das musst du weitergeben. Das kannst du nicht für dich behalten, das müssen andere Leute auch hören. Und deswegen bin ich dann irgendwann mit dem Sven in Kontakt und gesagt, komm, wir machen das mal. Ich bin fasziniert von der Klarheit und von den vielen Dimensionen, die Offenbarung hat. Ich erhebe sicher nicht den Anspruch, das Ganze zu wissen und auch nicht auf jede Frage eine Antwort. Ich möchte euch bloß erzählen, was ich davon erfasst habe. Das versuche ich mit den drei Teilen. Die bauen aufeinander auf, diesen Sonntag, nächsten Sonntag und dann noch diesen Mittwochabend. Also wenn ihr alles wissen wollt, müsst ihr quasi überall dabei sein. Was war meine größte Herausforderung für diese Vorbereitung? Was lasse ich weg? Also tatsächlich, ich habe Striche und Striche und Striche. Heute habe ich jetzt schon zweimal Erfahrung gesammelt und ich muss euch schon um Absolution bitten. Ich glaube, dieser Gottesdienst geht irgendwie 10 Minuten länger. Ich mache das ja nicht so oft und habe dann noch nicht so ganz Gefühl gehabt. Ich habe noch mit Striche heute zwischendurch, dass ich euch nicht überfordere, aber wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, so ungefähr war es dann bei mir. Genau. Deswegen hier, erster Skip habe ich schon. Warum lohnt es sich, die Offenbarung zu studieren? Mit dieser Frage möchte ich gern einsteigen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Zwei davon würde ich euch hier am Anfang jetzt gern nennen. Die Offenbarung, das hat mich überrascht, wusste ich vorher nicht, die Offenbarung ist das einzige Buch in der Bibel, das seinem Leser Segen verspricht. Gibt kein anderes. In der Offenbarung finden wir das zweimal sogar. Also schon Grund genug, die Offenbarung zu lesen. Ein zweiter Grund, Jesus selber ruft uns dazu auf, wach zu sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Bei den 10 Jungfrauen zum Beispiel, die Pharisäer, denen gibt er ein Watschen und sagt, ihr erkennt den Himmel, ihr wisst, was passiert, wenn ihr den Himmel seht, aber die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht erkennen. Dazu dient das Studium der Offenbarung unter anderem, aber das auch ganz speziell, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Soll man Berechnungen anstellen? Nein. Soll man wissen, was auf uns zukommen wird, Interesse dafür haben, uns damit auseinandersetzen? Ja, eindeutig. Und dazu fordert uns Jesus heraus. Es gibt noch viele andere Gründe. Ich hoffe, dass ihr die im Laufe der Zeit erkennt. Bevor ich mich an den Inhalt herantaste, möchte ich noch einmal euch zum Rundflug einladen. Rundflug, Drohnenflug, würde man heute vielleicht sagen. Zum Beginn relativ weit oben, mal zu gucken, was findet man überhaupt in der Offenbarung. In den ersten paar Minuten möchte ich euch den Inhalt nochmal grob vor Augen malen. Für alle die, die schon lange nicht mehr reinguckt haben, für alle die, die vielleicht noch nie reinguckt haben und für die andere zur Auffrischung. Ich habe ganz, ganz viel gekürzt, man könnte da Stunden drüber reden. Fangen wir an. Wer ist der Autor? Autor ist ein Johannes. Er sitzt auf Patmos und hat eine Begegnung mit einer erstaunlichen Gestalt. Ich habe hier auch geskippt, nur einen Satz dazu. Also nahe liegt uns, dass es der Jünger Johannes war, das ist nicht so ganz sicher. Es kann auch ein anderer Johannes sein. Es war ein Gemeindeleiter, der dort in dieser Gegend unterwegs war. Er wird von einer himmlischen Gestalt angesprochen und erhält eine ganz besondere Botschaft, die Offenbarung. Und daraus ist dieses prophetische Buch entstanden. Es ist das einzige ganz prophetische Buch im Neuen Testament. Im Alten gibt es viele davon. Es zählt zur Gattung der apokalyptischen Bücher und hat damit in dem Neuen Testament auch ein Alleinstellungsmerkmal. Starten wir unseren Rundflug. Einfach mal durch die 22 Kapitel durch, ganz grob, was finden wir da? Kapitel 1, die Offenbarung beginnt dort mit einem Paukenschlag. Eine Stimme redet zu Johannes, er dreht sich um und sieht eine Erscheinung, die ihn umhaut. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich fiel zu Füßen, zu seinen Füßen wie tot. Er schreibt, er sieht einen, der gleich ist wie ein Menschensohn. Sehr spannendes Thema, sehr tiefes Thema. Ich habe schon 3 Seiten dazu gemacht, die streiche ich jetzt einfach mal. Machen wir anders mal. Dann, das war so der Kerninhalt vom Kapitel 1. Wir Bibelleser wissen heute, er sieht an dieser Stelle Jesus Christus. Das ist jetzt kein Geheimnis, nicht zu geheimnisvoll, aber man kann das herleiten und erklären, warum. Das war der zentrale Teil vom ersten Kapitel. Eine spannende Frage wurde uns im ersten Kapitel gestellt. Für wen sind diese prophetischen Worte bestimmt? Es gibt eine Einschränkung. Es gibt Leute, steht drin, die werden diese Worte nicht verstehen. Gehörst du zu dieser Menschengruppe oder hoffentlich zu der anderen? Darauf gehen wir später ein. Heute nicht, anders mal. Kapitel 2 und 3. Das sind diese Sendschreiber, 7 Briefe an 7 Gemeinden dort in der Gegend. Konkrete, reale Orte, reale Gemeinde. in der heutigen Westtürkei. Es geht um Zustandsbeschreibungen, um Lob und Tadel, um Handlungshinweise von Jesus. Nicht alle kriegen immer Lob und Tadel. Die 17 Schreiber, auf die gehe ich nicht wirklich ein. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Muss man aufarbeiten. Hoch spannend und vielschichtig. Dann Kapitel 4 und 5. Da beginnen die Probleme. Die Probleme mit dem Verständnis, meine ich. Das erste Seltsame ist, Johannes wird im Kapitel 1, im Vers 1, in den Himmel gerufen. Das ist nicht nebensächlich, sondern das hat eine große, weitgehende Bedeutung. Warum? Darauf komme ich später noch zu sprechen, im Rahmen dieser Reihe. Er kommt also in den Himmel und nimmt uns mit und beschreibt Dinge, die er selber kaum erfassen kann. Es ist in einer prachtvollen Szene. Wo genau ist Johannes hier? Das werden wir nachher noch kurz untersuchen miteinander, wenn ihr wollt. Und da kommt ein Gegenstand ins Spiel, der inzwischen sprichwörtlich wahr ist, nämlich das Buch mit den 7 Siegeln. Das ist eine dramatische, ich muss ein bisschen näher ran oder irgendwas. Ich versuche das mal nach vorne zu ziehen, ein wenig so. Vielleicht wird es dann besser. Das ist eine dramatische Szene. Das Buch ist verschlossen. Es sollte eigentlich geöffnet werden. Jeder weiß, dass das der entscheidende nächste Schritt wäre. Aber es gibt ein Problem, es findet sich keiner, der das machen kann, der würdig wäre dazu. Bis es dann ein Lamm gibt, dem dieses Buch gegeben wird und das dieses Buch aufmachen kann. Was das zu bedeuten hat, mal sehen, ob man im Rahmen dieser Reihe noch drauf kommt. Und in dieser Szene wendet sich dann alle Anbetung diesem Lamm zu. Wir wissen, es ist Jesus, aber so ganz eindeutig beschrieben ist nicht. Man muss das interpretieren. Und dann sagen die alle, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, ihm gebührt Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig. Das Lamm öffnet diese geheimnisvolle Siegel, eins nach dem anderen. Und dann geschieht quasi der Inhalt von dem nächsten Kapitel, ab Kapitel 6. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf und dann kommen die Dinge, die ihr kennt. Diese 7 Siegel als erste 7er-Serie, dann die 7 Posaunen und dann die 7 Schalen, die als Zornesschalen Gottes bekannt sind und über die Erde ausgegossen werden. Es werden Ereignisse beschrieben, ein Schrecken nach dem anderen trifft Erde und Weltall. Das ist manchmal sehr beängstigend, macht auch nicht wirklich Spaß, das zu lesen an vielen Stellen. Es handelt sich um gewaltige Katastrophen, die die Erde und auch den Kosmos treffen. So gewaltig, dass die menschliche Zivilisation das am Ende nicht überstehen wird. Das alles finden wir in den Kapitel 6 bis 16. Es wäre aber nicht die Offenbarung, wenn das so ganz einfach und so ganz klar wäre, so übersichtlich. Es gibt dazwischen ganz, ganz viele Besonderheiten, die das Verständnis doch recht anspruchsvoll und schwierig macht. Eine ganze Reihe von Ereignissen und Bildern, die nicht so ganz zu dem passen wollen, was jeweils davor und danach steht. Hier ein paar Beispiele, das ist gar nicht alles. Zum Beispiel diese Gruppe von 144.000 Versiegelten, um die ranken sich alle möglichen Gerüchte und Interpretationen und Auslegungen und so weiter in der ganzen Kirchengeschichte. Viele andere Dinge, zum Beispiel auch ein neuer großer Tempel, der beschrieben wird. Die bekannten 2 Zeugen in Jerusalem, 3,5 Jahre. Das Tier, ein Tier aus dem Meer, ein anderes Tier aus der Erde. Mysteriös, auch die mysteriöse Zahl 666 kommt an dieser Stelle mit vor. Und ganz am Schluss natürlich, oder nicht ganz am Schluss, aber am Ende von dieser Kapitelreihe, dieser berühmte Aufmarsch von Harmagedon, eine der bekanntesten Szenen der Offenbarung. Diese und noch weitere Dinge werden uns geschildert, manchmal ohne Zusammenhang, und es scheint ziemlich konfus. Kann man das irgendwie verstehen? Inzwischen sage ich ja, vieles davon kann man verstehen. Seid gespannt, ich werde versuchen, da vielleicht in den nächsten 2 Termine ein bisschen Ordnung reinzubringen. Vor allem wahrscheinlich am 3. Abend. Kapitel 17 und 18. Da begegnet uns eine weitere Figur, von der viele schon gehört haben, aber wenige, was damit anzufangen wissen, die Beschreibung von Babylon. Ich sage Figur. Babylon, warum sage ich Figur? Es ist eine Person, ausführlich beschrieben als Frau, als Hure. Babylon die Große steht da, die Mutter aller Huren und aller Abscheulichkeiten auf der Erde, also eine Person. In dem Kapitel gibt es eine ganz unheilvolle Gemengelage. Die Herrscher der Erde, die lassen sich intensiv mit ihrer Ei, vergnügen sich, berauschen sich, aber bereits am Ende vom Kapitel wendet sich das Blatt und genau die Herrscher bringen diese Hure um, vernichtet sie. Und dann, Kapitel 18, beobachten wir was Seltsames. Diese Person, diese Frau, wird plötzlich als Stadt beschrieben. Und auch diese Stadt wird am Ende vernichtet. Ich skippe. Damit sind wir in Kapitel 19 angekommen. Und hier ändert sich endlich die Grundstimmung in der Offenbarung. Von Moll zu Dur, von Nacht zu Tag. Wie immer klarer Morgen, wie heute Morgen, wird es hell und das Licht beginnt, die Nachtschwere zu vertreiben. Ich zitiere, ein freudiges Ereignis beginnt in diesem Kapitel 19. Die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Das ist mal ein Szenewechsel. Eben noch düster und bedrohlich und jetzt ein himmlisches Hochzeitsfest. Das Fest in viele Beziehungen, das größte Fest, was man sich vorstellen kann. Und das im Himmel zwischen, wir wissen das schon als belesene Bibelkenner, Jesus und seiner Braut der Gemeinde. Auf das gehen wir dann auch noch ein bisschen näher ein. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Für alle, die zu Gott zählen, geht im übertragenen Sinn die Sonne auf. Ein Reiter auf einem weißen Pferd kommt, mit ihm riesige Heere, seine Feinde auf der Erde marschieren tatsächlich auf, versuchen sich gegen ihn zu stellen. Ein ganz lächerlicher Versuch mit dem Schwert aus seinem Mund sind die erledigt. Ebenso das Tier und der falsche Prophet, so werden die da genannt. Das waren die mächtigste und die erschreckendste Figuren in den letzten Kapiteln, werden an dieser Stelle in den Feuersee geworfen. Das drittletzte Kapitel, das Kapitel 20, berichtet dann von einem Weltreich auf dieser Erde, das 1000 Jahre dauert. Es ist dem, was wir am Anfang in der Bibel als Paradies beschrieben kriegten, erstaunlich ähnlich. Was ihr dort lest, werdet ihr hinterher auch wieder finden und noch viel mehr. Es ist einfach cool und herrlich. Möglich wird es, weil der Teufel, Satan, 1000 Jahre gefesselt und weggesperrt wird. Und weil Jesus Christus in dieser Zeit persönlich auf der Erde herrscht, sagt uns die Offenbarung. Am Ende der 1000 Jahre wird es dann tatsächlich nochmal zum letzten Showdown kommen, zum letzten Aufbäumen des Bösen. Sie wollen gegen Gott kämpfen. Ja, das ist aussichtslos. Sie werden mit Feuer vom Himmel vernichtet. Und in diesem Zusammenhang finden wir auch diese Begriffe Gog und Magog, so ein bisschen was Rätselhaftes, kommt dort vor. Gleichzeitig wird der Teufel endgültig in den schon erwähnten Feuersee zu seinen Kumpanen geworfen. Das ist dann wirklich sein wirkliches und sein endgültiges Ende. Und danach kommt ein Ereignis, von dem ihr wisst, was mir erwartet, das letzte Gericht, das Gericht vor dem großen weißen Thron. Das ist der Augenblick der letzten Rechtfertigung für Menschen. Hier ist der Zeitpunkt, wo die viel zitierte Bücher geöffnet werden, das Buch des Lebens, das Buch der Werke. Und hier spitzt sich die Botschaft der Bibel auf einen ganz ernsten Punkt zu. Da steht unmissverständlich, und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Wer steht hier vor dem Richter? Wirst du dort ausstehen? Wenn du das wissen willst, gucken wir uns das in Teil 2 oder 3 an. Ihr merkt, ich möchte ein bisschen heiß machen, dass er wiederkommt. Nach diesem sehr ernsten Punkt im Verlauf der Offenbarung beginnt aber eine Sinfonie in Dur. Nur noch in schöne, helle Klänge. Kapitel 21, 22. Gott gibt uns den Blick frei auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Die alte wird weggerollt wie eine Buchrolle, sie verschwindet. Und dann wird uns ein fantastischer, herrlicher Zustand beschrieben. Ich denke, ihr habt das in den Ohren. Keine Nacht mehr, keine Trauer mehr, keine Tränen, kein Schmerz, kein Fluch, nichts Unreines, keine Sünde, kein Tod. Es ist der Hammer, unvorstellbar. Wir lesen, dass aus der Hochzeit von vorhin ein Ehepaar geworden ist, die Ehefrau des Lammes, die Ehefrau Jesu, die Gemeinde, zu der mir gehören darf. Sie kommt aus dem Himmel runter. Es beginnt ein unvergleichlich prächtiger Zustand. Der neue Himmel und die neue Erde werden uns vor Augen gemalt und sie dauern bis in Ewigkeit. Es gibt dann am Ende noch ein paar Verse, so ein Epilog, so eine kleine Abschlussbesprechung. Und dann endet die Offenbarung mit dem Versprechen von Jesus, ja, ich komme bald, und dem Wunsch aller anderen, Amen, ja, komm Jesus, und einem Segen. Und damit endet das Buch und schließt auch die ganze Bibel gleichzeitig ab und ebenso die ganze Weltgeschichte. Und damit endet auch, oh, das habe ich noch vergessen zu klicken, und damit endet auch unser Rundflug über die Offenbarung. Ich hoffe, ihr habt die Offenbarung jetzt wieder ein bisschen vor Augen, was dort überhaupt so stattfindet. Jetzt, was machen wir da draus? Ich schlage vor, dass wir unsere Reiseflughöhe ein bisschen senken, dass wir hier jetzt von ganz oben ein bisschen runterkommen und ein bisschen genauer gucken, so das Cockpit hier, dass wir ein bisschen besseren Blick auf die einzelnen Dinge kriegen. Leider reicht heute Zeit gar nicht für viel längere Betrachtungen, das möchte ich vor allem dann in Teil 2 und 3 machen, die auch viel manches Erklärung braucht. Deshalb ein kleiner Teaser, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was vielleicht so Fragen sein könnten, die wir da eventuell bearbeiten. Welche Schlüssel brauchen wir, um die Offenbarung besser zu verstehen? Mit dem fangen wir heute schon ein bisschen an. Warum die christliche Gemeinde geheimnisvoll in der Offenbarung vorkommt, steht auf der Einladung. Gibt es eine nachvollziehbare, eventuell erkennbare Struktur in der Offenbarung? Lassen sich die Ereignisse vielleicht irgendwie in die Weltgeschichte einordnen? Müssen wir konkret Angst haben vor den Gerichten, die in der Offenbarung beschrieben werden? Gibt es eine Entrückung und so weiter? Ihr dürft gespannt sein und hofft, dass ihr das Interesse da auch habt. Also ich kann gar nicht so richtig erwarten, mit euch da volle Pulle einzusteigen und von dem zu erzählen, was ich da rausgefunden habe. Mal sehen, wie viel man davon unterbringt. Heute möchte ich nur einen Anfang machen, jetzt noch. Und zwar, man kann die Offenbarung an ganz wenige Stellen so lesen wie ein Roman, wie ein Sachbuch. Es spricht ganz viel in Symbole und Bilder. Also braucht es, wenn man die Offenbarung verstehen will, sowas wie einen Schlüssel. Heute steigen wir da ein bisschen ein, nächstes Mal möchte ich dann ein bisschen mehr dazu sagen. Ein erster wichtiger Schlüssel ist zu dieser Frage, wie verstehe ich die Offenbarung richtig, wie lese ich die Offenbarung richtig. Wäre aus meiner Sicht schon mal spannend zu sehen, was sagt die Offenbarung über sich selber. Und da findet man einiges. Der erste Vers von der Offenbarung, die Einleitung, das allererste, die Eröffnung, die sagt uns da ganz viel. Allein aus dem Vers holen wir uns 3 Punkte raus als Schlüssel für die Offenbarung. Hier steht's: Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Erkenntnisse bekannt zu machen, die in Kürze eintreten. An dieser Stelle steht Apokalypse, was ich vorher gesagt habe. Und der Sigi hat mir es schon so ein bisschen vorweggenommen. Apokalypse haben wir vorher schon gehabt und hier nochmal, ihr habt geschwind gegoogelt und mir Bilder zeigen lassen zum Thema Apokalypse. So ungefähr sieht es aus. Düster, bedrückend. Was heißt Apokalypse? Heißt Apokalypse Weltuntergang, Katastrophenszenario, schreckliche Zeit. Ist das Selbstverständnis von der Offenbarung? Nein, weit gefehlt. Hier steht was komplett anderes. Hier steht, griechisch Apokalypsis, Apo, der Sigi hat es gesagt, heißt weg, wegtun, weg damit auf Schwäbisch. Und Kalypsis heißt Hülle. Also zusammengesetzt, weg mit der Decke, weg mit der Hülle, aufdecken, enthüllen. Das ist die Bedeutung von Apokalypse, Offenbarung. Es ist kein Buch mit 7 Siegeln, wie viele sagen, das ist einfach schlicht irreführend. Es ist ein Augenöffner für das, was sein wird, und ein Augenöffner für die Zukunft. Volker Gekle hat hier an dem Platz vor 6 Wochen gesagt, das Ziel der Offenbarung ist Enthüllung, das ist ihr Selbstanspruch. Also, das Ziel der Offenbarung, Enthüllung. Es ist nicht zu verhüllen, sondern zu zeigen, zu enthüllen. Das ist ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung, und diesen ersten Satz dürfen wir ernst nehmen. Er beantwortet nämlich die Frage, wie gehst du an die Offenbarung ran? Lege ich sie weg? weil ich denke, ich werde eh nichts verstehen, oder steige ich ein, weil ich erwarte, dass dieses Buch mir was sagt. Und wenn man mit diesem und noch anderen Schlüssel rangeht, dann lichtet sich der Nebel plötzlich an ganz viele Stellen. Also, lass dir erstmal die Scheu nehmen, ich kann sowieso nichts verstehen. Wenn ich das heute schaffen könnte, dann, und du anfängst drin zu lesen, dann wäre ich glücklich, dann wäre mein Ziel erreicht, dann brauche ich auch nächstes Mal nicht mehr kommen. So. Es gibt ein zweites Argument, nochmal in diesem Vers, warum, wie ich die Offenbarung richtig lese und verstehe. Nämlich, da steht drin, sie ist dem von Gott, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Erkenntnisse bekannt zu machen. Was steht da? Jesus will uns das bekannt machen. Er persönlich will uns das zeigen, sagt die Elberfelder Bibel. Und nein, das ist keine Eintagsfliege, keine Einzelstelle, sondern das finden wir in der Offenbarung mehrmals, zum Beispiel nochmal ganz am Ende. Also er will uns die Ereignisse bekannt machen. Ganz am Ende steht es nochmal drin, versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der sie sich erfüllt, ist nahe. Was dieses nahe und dieses demnächst, wie hieß es vor, heißt, auf das gehen wir nochmal später ein bisschen genauer ein. Und es gibt noch einen Punkt, der mich ein bisschen begeistert hat, nämlich Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich ist, wer dieses prophetische Buch an die Gemeinde liest und alle, die sie hören und befolgen. Glückselig, glücklich steht an dieser Stelle. Das ist das Wort, was Jesus für die Seligpreisungen verwendet. Oder was im Psalm 1 steht, glücklich ist der Mann, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Das ist ein Zustand, der ein tiefes inneres Glück beschreibt, vor allem in der Erfüllung und in der Begegnung mit Gott. Das heißt also, wenn ich die Offenbarung, das heißt also, dass diese Verheißung für dich gilt, wenn du die Offenbarung liest, hörst, weitersagst und vor allem, wenn du sie auch befolgst. Und ich kann euch einfach bezeugen, das ist bei mir passiert, ich stand seit anderthalb Jahren, freue ich mich abends ganz oft schon drauf, morgens um 5 Uhr den Wecker zu stellen und wieder weiterzukommen und wieder was Neues zu entdecken und wieder was Neues zu sehen, diese Forschung in der Offenbarung, meine Quelle zu befragen. Es ist einfach cool. Ich kann euch bloß einladen, hier ein Stück weit mit zu partizipieren und euch darauf einzulassen, Goldgräber zu werden. Wenn ihr euch rantraut, ich hoffe, dass ich heute so weit komme, dass ihr euch an die Offenbarung rantraut. An einigen Stellen brauchen wir aber trotzdem ein Werkzeug. Habt ihr noch Zeit und Lust? Ah ja, doch, wir können noch ein bisschen. Genau. Wir brauchen Werkzeuge. Habt ihr noch Lust auf eine Kostprobe, wie ich da vorgehen würde, dann nächstes Mal und auch dieses Mal? Kleiner was Grundsätzliches und zwei Beispiele hätte ich noch dabei. Also die Herangehensweise in die Offenbarung, die würde ich grundsätzlich mit einem Puzzle vergleichen. Ihr kennt das, ein großer Haufen. Die Teile sind für uns nicht sofort als klares Bild zu erkennen. Viele Stellen sind erstmal unklar. Ich weiß nicht sofort, wovon die Rede ist. Ich weiß nicht, was ich vor mir habe. Ich habe dieses Teil vor mir und kann erstmal nichts anfangen. Ich fange an zu suchen, wo passt das rein? So ungefähr ist die Offenbarung und ganz oft ist leider dieser Deckel dazu, wo man sieht, wie das dann aussehen soll, der ist im Keller verloren gegangen. Wir haben dieses große Bild so nicht. Es gibt ein großes Bild, aber das ist nicht so ganz einfach wie der Deckel im Keller. Ein Bild, wo jeder Punkt richtig platziert werden kann und wird und muss, damit er hier an sein Nachbarpuzzleteil passt. Wer denkt sich, was dieses Gesamtbild ist? Das ist die Bibel, die gesamte Bibel. Hier muss jedes Teil passen. Warum? Weil der Autor der gleiche ist. Gott ist der Autor, der Heilige Geist inspiriert die Bibel von 1. Mose bis zur Offenbarung. Und es ist einfach nicht glaubhaft und nicht in Ordnung, wenn man sagt, Gott erzählt in der Offenbarung was anderes wie bei 1. Mose oder wie bei den Propheten oder wie im Neuen Testament. Diese Teile müssen zusammenpassen. Er ist genau der dir das zeigen will. Also einer der wesentlichen Schlüssel ist also, suche diese Szene, diese Bilder, diese Aussage im Rest der Bibel. Und wenn du da was findest, wo das zusammenpasst, dann bist du auf der richtigen Spur. Wenn du da mit nur eigene Fantasie oder mit viel Gewalt das Nein drücken musst, willst, dann stimmt was nicht. Dann such weiter. Dann ist irgendwas falsch. Dann guck, wo passt es besser. Was könnte es sonst noch heißen? Ich habe euch zwei kurze Beispiele mitgebracht, die das nochmal zeigen, wie diese Verbindung aussehen könnte. Wenn ihr Interesse daran habt, würde ich das vielleicht noch machen. Kein Widerspruch. Also, ein Vers aus Offenbarung 4, Vers 6. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte um den Thron stehen vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Ich habe eine ganz einfache Frage an dich. Handzeichen, wer ist der Meinung, dass es im Himmel ein Meer, ein Ozean gibt? Hand hoch. Ja, ich sage, ich hoffe es, dass es einer gibt, weil das gefällt mir. Italienurlaub und so ist schön. Ich hoffe es, dass es einer gibt. An dieser Stelle ist was anderes gemeint. Was ist gemeint? Johannes wird hier in Offenbarung, also ist Offenbarung 4, da wird er in den Himmel versetzt. Und dann sieht er diese Szene, mysteriös, ein Ozean im Himmel. Das ist eine Stelle, die im Nebel bleibt. Wenn wir nicht das interpretieren können, was da steht. Aber es ist eine Schlüsselstelle, um zu verstehen, wo Johannes überhaupt da ankommt und was da los ist. Auch die Dinge drumherum, da gibt es dann andere Erklärungen oder eigene Erklärungen dafür. Aber ganz konkret dieses Meer. Man nutze doch den Schlüssel, Altes Testament, und schauen dann mal nach. Ich habe meine Quellen interviewt und gefragt. Eine Quelle kann ich euch empfehlen, das ist bibleserver.com. Da gibt es die Nicodemus AI, KI, Chatbot. Ich finde das inzwischen richtig cool, wenn ich irgendwo Zweifel habe oder wenn ich einem, der da was erzählt, nichts glaubt, dann sage ich, wo finde ich das noch? Zack, zack, zack. Bums, hast die ganze Stelle einmal frei. Ich muss gar nicht lang Konkordanz wälzen und so. Richtig gut. Ich bin begeistert. Das ist eine der Quellen, die ich genutzt habe. Oder Roger Libby, eine der menschlichen Wissensgenies. Und was kommt da raus? Wo finde ich dieses Meer im Alten Testament? 2. Chronik 4, Vers 2 und auch 2. Könige 7. Und dann goss Hiram das Meer. Es war rund 10 Meter Durchmesser, 2,50 Meter tief und 15 Meter Umfang. Was ist das? Das ist das, an dieser Stelle wird es dann drumherum beschrieben, es ist das gigantische Waschbecken vor dem Tempel, das der Johannes hier an dieser Stelle sieht. Das gab es im Originaltempel beim Salomo, hebräisch Yam, Meer, Sammelbecken. Und das war ein Becken für die rituellen Waschungen der Priester für den Tempeldienst. Es war aus glänzender Bronze gefertigt, recht groß, wir sehen die Maße. Und weil es im Himmel so perfekt ist, ist es natürlich aus anderen Materialien, erscheint wie Glas und Kristall. Yam, Meer, das ist also einfach der Name von diesem Waschbecken. Klammer auf. Eine der Erklärungen, es gibt noch andere, die habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, aber an der Stelle sieht man, dass das, wie vielschichtig die Offenbarung und die Bibel ist. Es gibt diese Ebene, die ich sehe, und dann, wenn du weiter forschst, kommst du vor allem auf andere Erklärungen, auf andere Bezüge nochmal, und es hört irgendwie nie auf. Also ich weiß nicht, ob die anderthalb Jahre genug waren. Genau. Und mit dieser Erklärung verstehen wir die Offenbarung viel, viel besser. Wo befindet sich Johannes? Nicht bloß im Himmel, sondern im Tempel. Er guckt über dieses Waschbecken, über dieses Meer ins Allerheiligste. Wir wissen das aus der Stiftshütte, aus dem Tempel. Bundeslade, Gnadenthron mit Cherubim. Gott sagt, an dieser Stelle throne ich, damals schon in der Stiftshütte und im himmlischen Originaltempel ist das Gottes Thron. Also Johannes ist direkt vor Gottes Thron ins Allerheiligste angekommen. Das hat ganz besondere Bedeutung für die Aussage von diesem Abschnitt. Und ohne dieses Wissen, ohne dieses Alte Testamentbezug, hätten wir das einfach nicht so richtig interpretieren können, was diese Szene bedeutet. Hier nochmal Nummer 3, Suche in die restlichen Teile der Bibel, dann, um das aufzuschließen. Hans-Peter Reuer sagt einen steilen Satz, ich weiß nicht, ob ich den ganz unterschreiben tät, aber groß hat richtig, würde man, also im Großen und Ganzen hat richtig, würde man das Alte Testament vollständig und tief kennen, würde man die Offenbarung wohl ganz verstehen. Hoher Anspruch, oder halte ich für sehr hohe Latte, aber er hat in der Richtung her auf jeden Fall recht. Wenn er nochmal Lust auf ein kleines Beispiel, wo mir ganze Grundleuchter aufgegangen sind. Die sieben Geister Gottes, eine mysteriöse Stelle in Offenbarung 1, Vers 4, und die kommt auch noch ein paar Mal vor, da unten sehen wir es. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Sieben Geister Gottes, viele Fragezeichen. Komisch, verwirrend, keine Ahnung. Ah, ich glaube, du hast doch Ahnung. Ich glaube, das hast du schon ein paar Mal gehört. Spätestens am letzten Weihnachten. Schauen wir uns mal geschwind an. Altes Testament, Jesaja 11, Vers 2. Was finden wir da? Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Sprössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die sieben Geister Gottes. Warum die sieben Geister Gottes? Meine Erklärung an der Stelle, ich sage, Gott ist so groß, von unseren Gehirnen einfach nicht zu fassen, so vielschichtig, so gewaltig. Er hat so viele Facetten, die wir nicht begreifen können, und dasselbe gilt von Heiliger Geist. Es ist nicht bloß dieser eine Heilige Geist, sondern er hat hier diese Eigenschaften, die das Alte Testament ihm schon gibt, die heute noch gelten. Einfach cool, ich weiß nicht, was sagt ihr, alles klar, kann man die Offenbarung verstehen? Ich würde sagen, ja, ganz ein Stück auf jeden Fall schon mal. Was ich auch noch cool finde, dieser Leuchter, das war das Bild zur Erklärung dazu, dieser Leuchter ist genau diese Menorah, die im Tempel stand, beim Salomo 4, in der Stiftshütte 4, beim Salomo dann 9 oder 11, glaube ich. Und Gott ist so groß, und damals und heute der gleiche. Diese Menorah symbolisiert diesen Geist schon, dieses Licht und alles, was damit zusammenhängt. Da kann man wieder ganze Predigt drüber halten, welche Zusammenhänge das sind. Das wäre was von Lukas Eberhardt, der wäre da bestimmt heiß drauf. Also, die dritte Begründung, wir haben sie gerade nochmal gehabt, das ist einer der Schlüssel. Unter anderem, die werden wir uns nächstes Mal noch angucken. Ich komme langsam Richtung Schluss. Ihr merkt vielleicht, ich bin von der Offenbarung echt begeistert, was man da entdecken kann, wenn man sich rantraut. Meine Hoffnung und mein Ziel wäre, dass du heimgehst und das auch nicht erwarten kannst, dich da wieder ranzumachen. Viele verborgene Schätze und viel Freude und Hoffnung zu entdecken. Ja, was könnte unser Fazit für heute sein? Wir haben gesehen bei unserem Rundflug, wenn man von oben drauf schaut, das ist eine Botschaft, die nicht in der luftleeren Raum gesprochen wird, sondern sich an die Gemeinde und an die Gläubige, also an uns richtet. Wir sehen viele Ereignisse, die zum Teil enorm schrecklich, aber auch andere, die von unbeschreiblicher Schönheit und Herrlichkeit sind. Und was wir sehen, ist in der Offenbarung, ich bin jetzt nicht so arg drauf eingegangen, aber das ist eines der zentralen Dinge in der Offenbarung, wir sehen, wer hat eigentlich das Heft in der Hand? Wer ist der über allem steht? Immer wieder wird unser Blick geöffnet in den Himmel, zum Thron Gottes. Und wir hören, wer das ist, wer die Befehle eigentlich real erteilt und wer wirklich bestimmt, was als nächstes kommt. Es ist immer derjenige, der auf dem Thron sitzt, Gott, Jesus Christus. Und am Ende sehen wir ein Happy End, unglaublich schön und beschreiblich, aber leider nicht für alle Protagonisten. Zwischendurch, oft, viel zu oft, ertönt die Klage, und trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen dachten die Überlebenden nicht daran, sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie Dämonen an, ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein oder Holz. Ja, die Menschen kehrten nicht um. Sie hörten nicht auf, einander umzubringen, Zauberei zu treiben, sexuell unmoralisch zu leben und einander zu bestehlen. Viele dieser Ereignisse in der Offenbarung bezieht sich ausdrücklich auf nicht diese Androhung, aber viele andere Dinge, auf die Menschen, die Gottes Siegel, diese Dinge beziehen sich ganz oft auf Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn tragen. Und die Ereignisse der Offenbarung sind einfach ein letzter dringlicher Ruf an die Menschheit, Gott als ihren wahren Herrn und König anzuerkennen und anzuerkennen. Aber wie ist die Reaktion? Immer wieder ganz deprimierende Analyse. Und die Menschen tun nicht Buße. Ja, die Offenbarung hat eine sehr ernsthafte Seite. Aber für jeden, der bereit ist, sich diesem Gott zuzuwenden, jeder, der diesen dringenden Ruf jetzt schon gehört hat und jetzt schon mit einem Ja beantwortet, mit einem Ich gehöre zu dir, hoffentlich wir alle. Wir dürfen in die Offenbarung gucken und sehen, sie enthüllt. Und sie enthüllt vor allem eines. God is in control. Gott hat die Kontrolle. Jesus sitzt auf dem Thron. Ihm ist alle Macht gegeben. Es wird regiert, sagte Karl Barth. Nicht in Berlin, nicht in Brüssel, nicht in Washington und nicht in Moskau. Es wird regiert vom Thron Gottes aus, definitiv. Vergiss es nie, diesen Blick in den Himmel. Ich möchte dir ganz am Schluss noch eine wichtige Frage stellen. Bist du ein Erdebürger oder bist du ein Himmelsbürger? Die Offenbarung sagt nämlich, weh denen, die auf der Erde wohnen. Wehe, das ist blöd, wenn das für dich gilt. Aber sie sagt gleichzeitig, darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Das ist cool, wenn das für dich gilt. Und Paulus sagt uns, wo unsere Staatsbürgerschaft ist, für alle, die ihr Leben mit Jesus lebt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, Philipper 3, Vers 20. Im Himmel, das ist nicht die Seite, wo alle sind. Da, wo alle sind, sind wir Fremde und das ist auch gut so. Denn als Himmelsbürger sind wir auf der Seite des Siegers. Und das ändert alles. Amen. Ich lade euch ein, dürft schon mal vorkommen. Wo kann die Offenbarung uns ganz nahe kommen, ganz nahe werden? In der ganzen Offenbarung haben wir immer wieder diesen Blick im Himmel. Und was sehen wir dann? Ganz viel Herrlichkeit. Gott, Jesus Christus, das Lamm, es regiert. Und dort ist es unbeschreiblich schön und dort sehen wir ganz viel Lobpreis. Das ist die Reaktion von allen drumherum, die das sehen, Lobpreis. Und in diesem Lobpreis können wir einstimmen mit unseren Liedern. Mit den Cherubim mitsingen, mit den Engeln, mit den Ältesten um den Thron, mit den Massen der Anbeter, die da zu finden sind. Und dazu lade ich euch jetzt ein, mit den Worten, die uns die Offenbarung dazu gibt. Würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Ich muss hier weiter schalten, so.